Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Manche Städte liegen in den Bergen und erfreuen sich toller Gipfelpanoramen. Andere Städte, die wurden direkt am Meer erbaut mit Promenaden und Badestränden. Und wieder andere, die haben beides, Berge und Meer. Barcelona zum Beispiel. Die Metropole am Mittelmeer, die ist wirklich ein privilegiertes Fleckchen Erde mit supersandigen Stadtstränden, mit der weltberühmten Flaniermeile La Rambla und mit der ewig unvollendeten Gaudí-Kathedrale Sagrada Familia. Barcelona ist auf der einen Seite das Tor zu Spanien, auf der anderen Seite das nach Europa. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten, egal ob er sich auf die Suche nach Kultur oder nach Esskultur begibt, nach barer Natur oder Tapas-Bars am Strand. Und ich glaube, Sie kommen auch auf Ihre Kosten, wenn Sie zusammen mit mir Ihre Ohren Richtung Katalonien richten. Mein Name ist Hilde Regeniter. Ich sage jetzt erstmal Hola, Buenos Dias und wir stimmen uns ein bisschen ein mit Manu Chao, Rumba de Barcelona. Die Sagrada Familia, die kennt fast jeder, Kulturerbe der Menschheit und Wahrzeichen von Barcelona. 1882 wurde der Grundstein dieser Basilika gelegt. Ein Jahr später verschrieb sich Antoni Gaudí, der geniale Architekt aus Katalonien, mit Haut und Haaren diesem Bau. Er wohnte wie ein Landstreicher gekleidet auf dem Gelände. Er zeichnete von früh bis spät Pläne für die Fassaden, baute Modelle, trieb die Arbeiten unermüdlich voran. Dann wurde er von einer Straßenbahn überrollt. Und der Bau, der wurde anderen überlassen. Immer noch ist die Kirche nicht fertig, lange nach Gaudís Tod im Jahr 1926. Stefan Kempes berichtet von einer Dauerbaustelle.
Jetzt ist schon der fünfte Architekt an diesem Großprojekt zugange, Jordi Faulí, kein Neuling auf der Baustelle im Norden von Barcelona. Ich habe schon 22 Jahre lang an der Sagrada Familia mitgearbeitet. Dass ich dort jetzt noch größere Verantwortung tragen darf, ist für mich eine große Genugtuung. Auch wenn ich die wachsende Verantwortung fühle, hier geht es ja um die Fertigstellung des Projekts eines großen Architekten und um eine Kirche, die schon jetzt alle Christen auf der Welt interessiert. So viele große Kirchen im Bau gibt es ja auch nicht heutzutage. Selbst der Papst war schon auf der Baustelle. Er hat vor genau 2 Jahren die Basilika eingeweiht, als endlich das Dach eingezogen worden war. Die Sagrada Familia, ein Monument des Jugendstils, Marke Barcelona. Muss man sie überhaupt fertig bauen? Ja, darf man es, auch wenn man riskiert, den Geist Gaudís zu verfälschen.
Es ist muy importante.
Doch die Kontinuität ist sehr wichtig und das war sie auch immer in der Geschichte der Sagrada Familia. Das ist wie bei jeder Kathedrale. Da bewundern wir ein fertiggestelltes Gebäude und reden gar nicht mehr darüber, wie denn jetzt die Architekten alle hießen. Hier bei der Sagrada Familia gibt es den einen Architekten und das ist Gaudí. Auch nach seinem Tod gab es immer eine Kontinuität zu ihm, eine Treue zu seinem Projekt und zu seinen Plänen. Übrigens gibt es auch eine Kontinuität, die sich über die Generationen hinweg an Personen festmacht. An der Sagrada Familia haben immer Architekten aus Gaudís Jahrhundert gearbeitet, jetzt schon in 5. Generation. Und das Wissen ist immer von einer Generation an die nächste weitergegeben worden. Immer noch im Bau, dabei hat die Sagrada Familia schon sehr unterschiedliche Zeiten erlebt. Als Gaudí, für den übrigens ein Seligsprechungsverfahren läuft, Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Bau begann, gab es ständig Attentate und Anarchistenunruhen in Barcelona. Der geniale Bauherr hat im Kreuzgang der Basilika einen Anarchisten verewigt, als Statuette, eine kleine Bombe in der Hand. Dann gingen der spanische Bürgerkrieg und die Franco-Ära über das Gebäude hin und heute herrschen Wirtschaftskrise und Separatismus.
Gaudí planteó la construcción del edificio por partes. Por ejemplo, una vez ya había
Gaudi selbst hat die Krypta fertiggestellt und die Weihnachtsfassade, durch die Sagrada Familia sofort in der ganzen Welt bekannt wurde. Dann haben seine Schüler auf der Basis seiner Zeichnungen und Modelle die Fassade der Passion Jesu errichtet. In den letzten 25 Jahren haben wir unter der Leitung des Architekten Jordi Bonet das Mittelschiff gebaut, den inneren Teil der Basilika und den liturgischen Raum. Subventionen vom Staat bekommen die Bauleute nicht. Die Bruderschaft, die Basilika baut, finanziert das Ganze nur durch Spenden und durch Eintrittsgelder. 8 der geplanten 12 Glockentürme sind schon fertig, über 100 Meter hoch. Am Schluss, wenn das zentrale Kuppelgewölbe obendrauf sitzt, wird die Sagrada Familia 170 Meter Höhe erreichen und sie wird sehr anders aussehen als jetzt, irgendwie byzantinischer. Wir arbeiten im Moment vor allem an zweierlei. Erstens an einer der beiden Sakristeien. Das ist ein Gebäude von etwa 40 Metern Höhe in Form einer Kuppel. Wir stützen uns dabei auf ein Gipsmodell von Gaudi. Und zweitens wagen wir uns an den zentralen Teil heran. Das ist ein sogenannter Turm der Jungfrau Maria über der Apsis, sowie über dem Mittelschiff der höchste Turm, der Jesus Christus gewidmet sein wird. Die Säulen für diesen Mittelturm sind schon in Arbeit. Vieles an der Sagrada Familia erinnert an gotische Kathedralen, etwa an die von Barcelona, die nur ein paar Kilometer Luftlinie entfernt ist. Doch die Sagrada Familia beweist uns heute, dass die Epoche großer Kirchenbauten noch nicht vorbei ist, noch nicht vorbei.
La previsión actual.
Im Moment gehen wir davon aus, dass die Sagrada Familia 2026 fertig sein wird. Wir hoffen das, vor allem weil es ein sehr wichtiges Datum ist, dann wird nämlich der 100. Todestag von Gaudi begangen. Aber auch wenn wir uns den Fluss an Spendengeldern anschauen und den entsprechenden Rhythmus der Bauarbeiten, glauben wir, dass wir sagen können, 2026 ist das wahrscheinliche Datum für den Abschluss des architektonischen Teiles der Kirche.
Hoffentlich klappt's. Ein bisschen Zeit haben sie ja noch. 13 lange Jahre, da kann man eine Menge auf die Beine stellen. Stefan Kempis hat für uns über den aktuellen Stand beim Dauerbau der Sagrada Familia berichtet. Die Sagrada Familia liegt selbstverständlich auch auf der Route der Stadtführerin Elisabeth Tallwitz. Sie zeigt Touristen, vor allem den deutschsprachigen, ihr Barcelona. Und was genau, das erzählt sie uns gleich hier in Domradio Reisen. Sie hören Domradio Reisen. Einfach ins Flugzeug setzen, gut 2 Stunden fliegen und schon ist man da in Barcelona. Und damit doch in einer ganz schön anderen Welt. Das Klima ist mediterran, immer ein paar Grade wärmer als uns. Das Mittelmeer liegt direkt vor der Tür, jede Menge Kunst und Kultur sind zum Greifen nah. Eine lange, ebenso wechsel- wie reizvolle Geschichte und ein ganz eigener Charme. Und weil das so ist, ist Barcelona eigentlich perfekt geeignet für einen Kurztrip über ein verlängertes Wochenende. Das einzige Problem dabei: die Qual der Wahl. Was schaut man sich an, wenn man nur 3 Tage Zeit hat? Was sind die absoluten Highlights? Was darf auf keinen Fall fehlen? Antworten auf diese Fragen hat Elisabeth Tallwitz. Die gebürtige Deutsche lebt schon seit 15 Jahren in Barcelona und ist dort Fremdenführerin. Jetzt ist aber erstmal hier bei uns am Telefon. Frau Tallwitz, was ist bei Ihren Führungen die Anlaufstelle Nummer 1?
Also die Anlaufstelle Nummer 1, würde ich sagen, ist Gaudí und die Sagrada Familia. Das ist ein Must hier in Barcelona. Wenn man nach Barcelona kommt und nicht die Kirche sieht, ich sage immer, das ist, als ob man nach Rom fährt und nicht den Petersdom sieht. Und das hat sich ja unwahrscheinlich geändert mit dem Bau. Also viele denken, das ist in Restauration, aber es ist noch im Bau seit ungefähr 130 Jahren. Und vor 3 Jahren war der Papst in Barcelona und hat die Kirche offiziell eingeweiht als Basilika. Und deswegen das Kirchenschiff sollte man sich unbedingt anschauen. Man hört immer wieder, ach Ihnen, das lohnt sich nicht, aber es muss auf jeden Fall müsste man sich das anschauen. Es ist einzigartig und das wird man auch nie wieder vergessen. Kirchenfenster werden eingesetzt jetzt, die also wunderschön sind und der Eindruck drinnen, es ist wie ein Steinwald, also mit keiner anderen Kirche zu vergleichen.
Also Sagrada Familia ist ein absolutes Muss. Mhm.
Das ist ein Muss, ja. Und man sieht auch, es geht immer weiter, ne? Es wird weiter gebaut.
Die anderen Gaudi-Bauten, die sind über die ganze Stadt verteilt.
Genau,
ne?
Ja, Und zwar zwei Gebäude sind bei Paseo de Gracia. Das ist unsere elegante Straße wie Champs-Élysées. Und das sind zwei der Häuser, die auch zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Casa Batlló, das ist ja aufgemacht worden fürs Publikum. Und das andere, Casa Milà, der Steinbruch. Das sollte man sich auch anschauen, entweder beide oder nur eines der Häuser. Und jetzt ist seit kurzem wieder der Stadtpalast des Grafen Güells aufgemacht worden bei Las Ramblas. Das ist in so einer kleinen Seitenstraße, auch Weltkulturerbe der UNESCO. Und das ist auch ein ganz spezielles Gaudi-Gebäude.
Das sind ja alles sehr
touristisch. Das sollte man sich auch schauen.
Ja, das sind ja alles eher touristische Orte. Wenn Sie so unterwegs sind mit Ihren Besuchern, zeigen Sie denen auch Stellen in der Stadt, die vielleicht sonst eher nicht auf so normalen Touristenrouten stehen?
Ja, wir machen schon einen Schlenker und zwar außerhalb der Stadt. Das ist die Kolonie Güell. Wir haben zum Beispiel vom Barcelona Guide Bureau Daily Tours und die machen dann die Touren dorthin. Das ist ungefähr 17 Kilometer außerhalb der Stadt und da ist die Krypta, die Gaudi entworfen hat. Das ist auch sehr, sehr speziell und das ist wie so eine kleine Arbeiterkolonie, wo Gaudi eine Kirche bauen sollte, aber die Kirche wurde nie gebaut, aber die Krypta, auch wieder Weltkulturerbe der UNESCO und das ist dann, sagen wir mal, nicht touristisch. Und dann gibt es noch das große Drachentor bei den Ställen, den er damals auch gebaut hat für den Grafen Güell, was heutzutage der Lehrstuhl von Gaudi ist. Das ist dann weniger touristisch, das ist ein bisschen außerhalb der Routen, sagen wir mal.
Aber irgendwie um Gaudi kommt man trotzdem nicht so richtig herum. Haben Sie denn...
Nee, das nicht.
Der ist irgendwie überall und es gibt jede Menge UNESCO-Weltkulturerbe. Das fällt auch sofort auf, wenn Sie erzählen. Ne?
Genau, ja. Was man sich auch anschauen sollte, das ist der Musikpalast, das hat wieder ein anderer Architekt entworfen. Und das ist das Juwel des Jugendstils, Konzertsaal. Und wenn man 3 Tage in Barcelona ist, könnte man sich sogar da ein Konzert anschauen. Vielleicht Gitarrekonzert, ab und zu gibt es so eine Fusion, Gitarre und Oper. Und das ist ganz interessant, weil der Konzertsaal, das ist auch einzigartig. Am Anfang kann man sich nicht auf die Musik konzentrieren, man guckt nur, weil jede Ecke ist dekoriert in dieser Jugendstilart. Aber es ist sehr, sehr interessant.
Sie leben ja jetzt selbst schon sehr lange in Barcelona. Verraten Sie uns doch, was Ihr persönlicher Lieblingsort ist.
Unser Lieblingsort ist eigentlich der Borne. Das ist so eine Art Künstlerviertel. Ich meine, was nicht touristisch ist in Barcelona, das findet man kaum. Weil es wird überall auch in den geheimen Guides angezeigt, in den Reiseführern. Aber das ist ein sehr schönes Stadtviertel mit den kleinen Sträßchen. Das ist, wo das Picasso-Museum ist, die alten mittelalterlichen Paläste, die umgewandelt wurden in Museen. Da ist die Kirche Santa Maria del Mar und da gibt es noch auch sehr viele kleine Restaurants und Bars. Oder aber das Stadtviertel Gracia, das ist dann etwas weniger touristisch, das ist mehr Studentenviertel. Das liegt dann oberhalb von dieser Prachtstraße, wo es auch ganz viele kleine Restaurants gibt.
Also wir haben ja jetzt schon viel über Kultur gesprochen, Jugendstil, Gaudi, kommt man gar nicht drum herum. Aber Barcelona ist ja eben auch eine Stadt am Meer. Wie binden Sie das in Ihre Stadtführung ein?
Wir haben den Strand. Seit den Olympischen Spielen hat sich das ja geändert. Barcelona hat früher dem Meer den Rücken gedreht. Alles war zugebaut. Alte Gebäude direkt am Strand, Fabriken. Und das hat man geändert. Und jetzt haben wir 5 Kilometer Strand. Und da gibt es auch diese kleinen Chiringuitos, wie wir sagen. So kleine Snackbars, wo man sehr schön sitzt und einfach aufs Meer schaut, genießt und relaxt. Dann gibt es eine Promenade von einer Seite, wo das Hotel W ist, zum Olympiahafen. Und Olympiahafen ist auch, ist natürlich auch touristisch, aber da gehen auch sehr viele Lokale hin, um dann zu essen und dann auch zum Strand zu gehen. Ne? Das ist also absolut möglich.
Also das heißt, wenn man ganz lange durch die Stadt gelaufen ist und sich unheimlich viel angeguckt hat, dann kann man schön am Strand ein bisschen entspannen.
Kann man ein bisschen relaxen, genau.
Was würden Sie sagen, wann ist die beste Reisezeit, um sich Barcelona anzugucken?
Also ich würde sagen, Juli, August ausschließen. September, ab Mitte September bis, ich würde sagen, sogar Ende November ist es sehr, sehr schön. Sogar bis Weihnachten haben wir immer schönes Wetter. Mittag sitzen die Leute draußen beim Mittagessen. Und Januar, Februar ist ein bisschen kühler. Und in den letzten Jahren wurde es immer etwas kühler, Anfang März. Und dann im Frühjahr, April ist eine gute Zeit. eigentlich Mai auch, außer diesem Jahr, da hat es sehr viel geregnet. Aber so März, April, Mai ist auch eine sehr gute Zeit mit dem Wetter. Ne?
Was würden Sie sagen,
eigentlich das Wetter,
wie kann man einen möglichst schönen Tag in Barcelona verbringen, wenn man wirklich nur kurz Zeit hat?
Je nachdem, wo man das Hotel hat, ich würde sagen, im Zentrum anfangen. Und dann kann man auch die Altstadt besichtigen, gotisches Viertel. Dann vielleicht runter zum Borne, zum Picasso-Museum, was ja mit das meistbesuchteste Museum der Stadt ist, zusammen mit dem Fußballmuseum von Barça. Ne? Ist kaum zu glauben, aber das ist so.
Klar.
Und da erstmal spazieren, dann den Weg nach oben zum Musikpalast. Und dann sich, würde ich sagen, nach oben arbeiten, zu den Gaudí-Häusern, Paseo de Gracia, Sagrada Familia. Und dann vielleicht die andere Seite machen. Es gibt ein wunderschönes Kloster, das Kloster von Petralbes. Allerdings wird nur morgens geöffnet bis 14 Uhr. Und das hat einen riesengroßen Kreuzgang. Das war, wo damals die reichen Mädchen hingeschickt wurden. Eine Tochter wurde ja meistens geopfert als Nonne, ne, um den Platz im Himmel zu sichern für die Familie. Und das ist ganz, ganz interessant. Das sind diese Einzelzellen von diesen Nonnen unten im Kreuzgang. Und das ist sehr, sehr schön, um anzuschauen. Das ist auch ganz speziell. Und das ist auch nicht touristisch. Kloster von Petralbes. Mittagessen zum Beispiel in der Barceloneta. Da gibt es auch noch so kleinere Tapas-Bars, wo man schön draußen sitzen kann, auf den Plätzen, so ein bisschen hinten drin im Stadtviertel. Und dann vielleicht relaxen zum Strand und dann Spaziergang machen zum Olympiahafen. Man kann sich in Barcelona auch sehr, sehr gut fortbewegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxis. Wir haben 11.000 Taxis hier und die auch nicht teuer sind.
Haben Sie denn noch, weil Sie gerade gesagt haben, Tapas-Essen, gibt es auch eine ganz besondere barcelonesische Spezialität?
Also Spezialitäten, zum Beispiel Patatas Bravas. Das ist hier sehr beliebt. Das ist eigentlich was ganz Einfaches. Das sind diese frittierten Kartoffeln mit so einer scharfen Soße. Aber kann man nicht überall essen. Es gibt eine Bar, die ist im Stadtviertel Sarriá. Die heißt Casa Tomás. Und da gibt es die besten.
Casa Tomás, merken.
Casa Tomás, ja. Oder aber auf Paseo de Gracia, da gibt es eins, das heißt Costa Gallega. Da gibt es auch. Also die beiden, da, die machen die besten Patatas Bravas.
Da möchte man sich am
liebsten...
Und dann
hat sich ja ein bisschen...
Ja.
Dann hat sich ja ein bisschen durchgesetzt, dass mit diesen baskischen Tapas-Bars, Pinchos heißen die, wo so ein Zahnstocher in diesen Broten steckt. Und das ist auch eine ganz lustige Angelegenheit. Das macht man meistens entweder vorm Essen oder vorm Abendessen, so einen kleinen Pincho essen als Aperitif. Und dann geht man irgendwo anders richtig essen.
Aber das ist ein Import aus dem Baskenland. Auf jeden Fall, wenn man das
ja
alles so hört.
Das ist sehr verbreitet.
Ja, wenn man das alles so hört, dann wird man sich am liebsten sofort ins Flugzeug setzen und losfliegen. Elisabeth Teilwitz hat uns ein bisschen Appetit gemacht,
genau,
auf Barcelona, auf einen Kurztrip nach Barcelona. Sie hat uns erzählt, was man sich so alles anschauen sollte, wenn man die Stadt am Mittelmeer besucht. Ich sage vielen Dank dafür. Hasta luego. Sie ist exakt 1258,59 Meter lang. Sie verbindet die Innenstadt Barcelonas mit dem Meer und sie ist die Flaniermeile der Stadt. La Rambla, gern auch im Plural Las Ramblas genannt auf Spanisch, beziehungsweise Les Rambles auf Katalanisch. Bei einem Barcelona-Besuch ist es ein absolutes Muss, diese Prachtstraße einmal komplett rauf und runter zu flanieren. Und dabei kommt man dann zwangsläufig an der Boqueria vorbei. Das ist eine große Markthalle, die so etwas ist wie das kulinarische Herz der Mittelmeermetropole. Und wer wissen will, wie Barcelona schmeckt, der sollte ganz dringend einen Abstecher in diese Boqueria machen.
Sie türmen sich auf bis zur Decke der Marktstände, die Obst- und Gemüsesorten in der Boqueria. Vom Granatapfel bis zur Litschi, es ist ein wahres Feuerwerk an Farben. Langsam steigt auch der Geruch nach frisch gepresstem Saft in die Nase. Überall an den Ständen probieren Besucher die katalanischen Früchte und Säfte.
Die Touristen lieben die Früchte aus Spanien. Am meisten mögen sie diese Angina, weil sie rot ist von innen. Sie sieht nicht aus wie die normalen Orangen. Und die Äpfel aus Girona, die lieben die Besucher.
Einige Meter von den großen Gemüse- und Obstständen entfernt werden katalonische Süßwaren verkauft. Fruchtgummi und Schokolade in allen Variationen. Aber auch Meeresspezialitäten und frischen Fisch gibt es hier. Im Eisbett rekeln sich noch lebende Langusten und ein Seeteufel glotzt die vorbeiströmenden Besucher an. Und die staunen und würden am liebsten sofort probieren. Hier in der Boqueria können sie das auch. Zum Beispiel bei Antonio.
Schau, wir haben eine sehr vielfältige Karte. Ich glaube, sie ist sehr gut. Ich kann das schlecht bezeugen, aber ich finde sie sehr lecker und sehr vielseitig. Wir haben sie ein bisschen modernisiert, haben uns aber an den grundlegenden Gerichten orientiert. Unsere Küche ist kreativ und gleichzeitig ist sie die Küche des Marktes. Die Küche der Boqueria.
Das kleine Restaurant liegt im hinteren Teil der Boqueria. Etwas versteckt hinter den Fleischständen biegen Antonios Stammgäste und einige Besucher in das kleine Restaurant Gardunia ein. Früher kamen die Besucher und Schauspieler eines Theaters, um hier zu essen. Heute ist das Restaurant ein absoluter Geheimtipp. Denn Antonio kocht, was er in der Markthalle kauft.
Wir kaufen den ganzen Tag über hier in der Markthalle ein. Und wenn ein Kunde, ich weiß nicht, zum Beispiel einen bestimmten Fisch essen will, irgendetwas, das wir nicht auf der Karte haben, dann kaufe ich das schnell ein und dann kochen wir das. Wir gestatten es uns, einfach gut zu sein, für mehr Qualität und den besten Preis.
Ob das stimmt, probiere ich selbst. Natürlich in Form von Tapas. Die kleinen Tellerchen mit Oliven, Feigen im Speckmantel und allem, was das Herz begehrt, gehören immer schon zu Spanien. Antonio weiß, wie das ist mit den legendären Tapas. Aber kommen sie nicht eigentlich aus Andalusien, will ich wissen?
Genau, und ich bin aus Andalusien.
Ach nein, und woher kommt Antonio genau?
Aus Almeria. Und deshalb weiß ich ganz genau, wie Tapas aussehen und gemacht werden müssen. Das Markenzeichen von Tapas ist, dass sie sehr klein sind. Und sie können eigentlich alles sein. Zum Beispiel auch eine kleine Paella.
In Andalusien ist es sogar so, dass kleine Tapas immer auch dann serviert werden, wenn man eigentlich nur etwas zu trinken bestellt, erklärt Antonio. Hier in Barcelona ist das anders. Aber schmecken tun sie genauso gut. Vor allem, wenn sie von einem echten Andalusier wie Antonio serviert werden.
Wenn Sie in Barcelona sind, vergessen Sie niemals, ins Restaurant Gardunia zu kommen. Weil die Boqueria ist die Gardunia und umgekehrt. Das Beste an Barcelona.
Ob die Boqueria wirklich das Beste an Barcelona ist, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall ist sie eine wirklich gute Anlaufstelle für alle Feinschmecker, Gourmets und Weinliebhaber. Verena Tröster ist in der Markthalle mitten in Barcelona voll auf ihre Kosten gekommen und als kleines Kontrastprogramm nimmt sie uns gleich mit ins Kloster, in ein Kloster in der Nähe von Barcelona. Ich bin dann mal weg. Dieser Buchtitel von Harpe Kerkeling, der ist längst zum geflügelten Wort geworden und die Pilgerwelle, die er ausgelöst hat, die hält ungebrochen an. Viele tun es ihm nach und wandern wochenlang bis nach Santiago de Compostela, dem wichtigsten Wallfahrtsort Spaniens. Aber auf Platz 2 direkt dahinter kommt das Kloster Montserrat, gar nicht weit weg von Barcelona. Hoch oben in den Bergen errichtet, bietet es einen wirklich gigantischen Ausblick über das Hinterland. Da lohnt sich auch der steile Aufstieg, findet meine Kollegin Verena Tröster.
Einen imposanteren Ort hätten sie sich wirklich nicht aussuchen können, die Benediktinermönche. Wie eine Burg erscheint das Kloster auf dem Felsvorsprung. Die Basilika liegt inmitten der zerklüfteten Berge von Montserrat, was übersetzt gesägter Berg bedeutet. Und so idyllisch das Kloster, so groß ist auch das Interesse der Touristen und Pilger. Das weiß Klosterbesucherin Anushka Seifert.
Bis heute ist Montserrat sozusagen ein Treffpunkt für alle, egal ob man nun religiös ist oder nicht. Und außerdem ist die schwarze heilige Maria, ist eine schwarze Maria, die Schutzpatronin von Katalonien. Es gehört einfach dazu, dass man an bestimmten Tagen, die nicht nur mit dem religiösen Kirchenkalender zu tun haben, sondern auch mit ganz eigenen persönlichen Dingen zu tun haben kann, dass man sich dann einfach mit der Familie oben auf dem Kloster trifft, dorthin läuft oder dorthin geht, dort isst und natürlich an der Messe teilnimmt.
Sie kommen, um den bekannten Knabenchor des Klosters zu hören und um ihre Modenetta, die schwarze Madonna, zu besuchen. Hinter dem Hochaltar der Basilika führen die Treppen bis zu ihrer Glasvitrine hinauf. Dort steht sie mit einer goldenen Kugel in der rechten Hand. Andächtig bleiben die Besucher davor stehen, berühren die Kugel und küssen sie. Die Anziehung, die das Kloster Montserrat auf seine Besucher hat, kommt nicht von ungefähr. Denn hier auf den Bergwipfeln wurden die ersten katalanischen Bücher gedruckt. Das bekannteste ist das Libre Vermell, das Rote Buch.
Dieses Libre Vermell ist geschrieben worden, also die Lieder vor allen Dingen, für die Pilger, die von Barcelona über Sant Cugat und dann eben Montserrat nach Santiago de Compostela gepilgert sind. Und sozusagen diente dieses Buch natürlich mit seinen Liedern der Marienfrömmigkeit. Aber es wurde vor allem geschrieben, um die Pilger auf eine bestimmte spirituelle Dimension einzustimmen. Vor allem aber, um sie von den gefüllten Weinkrügen wegzukriegen.
Die feiernden Pilger sollten keine volkstümlichen Lieder mehr singen und die Nächte durchfeiern. Und so entstand ein über 170 Seiten großes Manuskript, das bis heute im Kloster aufbewahrt wird. Noch heute werden die spätmittelalterlichen Lieder gesungen. Montserrat spielt aber nicht nur liturgisch, sondern auch politisch eine große Rolle. Vor allem während der Franco-Zeit diente es Widerständlern als Unterschlupf. Hier wurde immer schon die katalanische Sprache und Kultur gelebt. Nicht zuletzt deshalb ist Montserrat ein Ort, den jeder besuchen sollte, der Katalonien verstehen möchte. Anuschka Seifert zumindest kommt regelmäßig her.
Liegt einfach daran, dass es ein wunderschön zerklüftetes Gebirge ist. Das ist ja wie so ein Berg. Von Zyklopen oder von Riesen, so sieht das jedenfalls aus. Und ich gehe gern dorthin, um dort aufzutanken. Da sind verstreut irgendwie eine ganze Reihe von kleinen Klöstern, neben dem Kloster von Montserrat. Und man hat einen wahnsinnig tollen Blick, wenn man dann irgendwie ja, 550 Meter, also Höhenmeter überwinden und ist dann irgendwie oben auf dem höchsten Gipfel und hat einen total schönen Blick und kann natürlich auch an besonders klaren Tagen bis in die Pyrenäen gucken. Und wenn die dann auch noch schneebedeckt sind, sieht das einfach total schön aus.
Das Heiligtum der Katalanen, das Kloster Montserrat, ein Schlüsselort zum Verständnis der katalanischen Seele. Verena Tröster, die war fürs Domradio da.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Bisher waren wir hier in Domradio Reisen ja in Spanien unterwegs, in Barcelona, und in unserem Sehnsuchtstitel, da haben wir es jetzt mit spanisch beeinflusster Musik aus den Niederlanden zu tun. Inwieweit der spanische Produzent und Gitarrist Javier Limón seine Finger im Spiel hatte, wenn es um dieses Stück aus den Niederlanden geht, das sagt Ihnen jetzt Daniel Hauser.
Ihre Heimat ist das niederländische Friesland. Nünke Lavermann ist dort in einem kleinen Dorf aufgewachsen, ehe sie zum Musikstudium nach Amsterdam ging. Sie setzt sich auf musikalische Art und Weise für die Bewahrung ihrer ureigenen Muttersprache ein, dem Friesischen, einer Mischung aus Holländisch und Englisch, gesprochen nur noch von einer kleinen Minderheit. Ihre erste goldene Schallplatte hat sich Nünke mit einer Vertonung alter friesischer Gedichte ersungen. Einen Literaturpreis gab es gleich obendrauf. Aktuell probiert sie sich an einem Genre, das es so eigentlich vor ihr noch gar nicht gab. Friesischer Fado. Die tiefe Melancholie portugiesischer Tradition kombiniert mit eigenen Geschichten und Naturbetrachtungen aus der Heimat. Ihr spanischer Produzent wollte den weiten Blick, den riesigen Himmel und das Grün Frieslands in der Musik einfangen. Aber er fügt eben auch südeuropäische Bilder hinzu, wie das einer Flamenco-Tänzerin, die durch das Stück Efterik tanzt. Die Sehnsucht danach, die Natur um einen herum noch einmal so wahrnehmen zu können wie ein Kind. Efterik von Nünke.
Was den Kölnern die heilige Ursula ist, das ist den Gurkern die heilige Hemma. Und auch wenn sie außerhalb des österreichischen Bundeslandes Kärnten vielleicht gar nicht so viele Menschen kennen, in Kärnten ist sie selbstverständlich jedem ein Begriff. Auch im angrenzenden Slowenien, in beiden Regionen, ist sie sogar Landesheilige. Aber wer war sie eigentlich, diese heilige Hemma von Gurk? Im Mittelalter hat sie gelebt, sie war eine reiche Gräfin und ihr Mann ist früh gestorben. Da hat sie dann das üppige Vermögen für viele gute Zwecke gestiftet, vor allem ließ sie Kirchen bauen und hat so jede Menge Arbeitsplätze geschaffen. Weil sie vor 75 Jahren heilig gesprochen worden ist, erinnern wir jetzt im Jubiläumsjahr noch einmal an sie, an die heilige Hemma und an die Kirche, in der sie ihre letzte Ruhestätte gefunden hat.
Das Geläut des Gurker Domes begrüßt die Wallfahrer. Ein imposanter Prachtbau, reinster Romanik. Seit 1200 steht der Dom dort, baulich kaum verändert, von weit her sichtbar. Das Ziel der Wallfahrer ist die Krypta mit ihren 100 Säulen. Dort ist das Grab der heiligen Hemma.
Also vorne ist eben das Grabmal der heiligen Hemma. Und über diesem roten Unterbau aus Marmor erheben sich die Figuren. Rechts der Glaube mit dem verschleierten Gesicht dargestellt. Man muss ja nicht sehen können, um zu glauben. Und links die Hoffnung, wieder mit dem Anker dargestellt. Und die Marmortafel in der Mitte, die stellt den Tod der heiligen Hemma dar. Im Vordergrund erkennt man, wie die Hemma im Sterben liegt und im Hintergrund, wie schon die Seele der Heiligen in den Himmel hinauffährt.
Ungefähr um das Jahr 980 wird Hemma geboren. Friesach ist ein aufstrebender Marktflecken. Hier am Fuße der Gurktaler Alpen führen die Handelswege von Wien nach Venedig vorbei. Hier wird aus heimischem Silber sogar eine eigene Münze, der Friesacher Pfennig, geprägt. Die Quellen über das Leben der heiligen Hemma sind dürftig. Vieles ist Legende. Sicher ist, dass schon die Großeltern sehr wohlhabend waren. Kaiser Heinrich II. Selbst und seine Frau Kunigunde sollen Hemma erzogen haben nach dem frühen Tod ihrer Eltern. Jedenfalls heiratet sie später den Markgrafen Wilhelm von Friesach-Zeltschach. Dieser aber wird, das Datum ist gesichert, 1036 ermordet.
Die Legende erzählt, dass Graf Wilhelm einen Arbeiter aus dem Silberbergbau zu Tode verurteilte. Der Knappe hatte angeblich eine bürgerliche Frau vergewaltigt. Daraufhin kam es zu einem Aufstand im Bergbau. Die Söhne von Hemma und Wilhelm wurden dabei ermordet. Wilhelm rächte den Tod der Söhne blutig. Danach unternahm er eine Bußwallfahrt nach Rom. Auf dem Rückweg wurde er dann selbst ermordet vom Kärntner Herzog Adalbero. Dieser sah in Wilhelm einen Verbündeten des Königs, der den Herzog abgesetzt hatte.
Hemma ist plötzlich Witwe und steht vor der Entscheidung, wieder zu heiraten oder ein klösterliches Leben zu führen. Sie entschließt sich, ihr großes ererbtes Vermögen für den Bau von Kirchen zu stiften. Die Marienkirche, die noch bis ins 19. Jahrhundert neben dem Gurker Dom steht, ist ihre erste Kirche. Im Dom zu Gurk erzählen 6 Relieftafeln aus Lindenholz das Leben und die Legenden der heiligen Hemma. Auf einer Tafel sitzt sie auf einem Stein, dem Hemmerstein aus grünem Chloritschiefer, der im Gurker Dom noch heute in der Krypta steht. Dort sitzend überwacht sie den Bau der Marienkirche. In der Hand hält sie einen Geldsack.
Und von diesem Geldsack gibt es auch eine Legende, und zwar die Legende vom gerechten Lohn. Und zwar haben sich die Arbeiter damals am Abend beschwert, sie bekommen einfach zu wenig Geld für ihre Arbeit. Denn die Hemma hat einfach nur mit der bloßen Hand in diesen Geldbeutel hineingefasst und so viel, wie sie rausbekommen hat, hat sie dann einfach den Arbeitern gegeben. Ja, die haben sich natürlich beschwert, das ist ja viel zu wenig. Dann hat die Hemma gesagt, dann nimm doch selbst den Beutel, fass doch selbst hinein. Die Arbeiter haben nach der Reihe selbst hineingefasst und natürlich nicht mehr und nicht weniger bekommen, wie sonst schon von der heiligen Hemma selbst.
Erzählt die Führerin im Gurker Dom. Es folgen weitere Kirchbauten, mindestens 9 sollen es sein. Auch für den Bau des Kloster Admon stiftet Hemma das Geld. All dies trägt zur Christianisierung bei, denn es gab zuvor kaum mehr als 20 Kirchen in Kärnten. So hinterlässt Hemma wie kaum eine andere Heilige deutlich steinerne Spuren ihres Glaubens.
Ja, ich glaube, das Besondere an ihr ist, dass sie es geschafft hat, sehr schwierige persönliche Umstände zu meistern. Und dadurch ist sie für viele Menschen zum Vorbild geworden. Durch ihre Stiftungen hat sie aber sicher auch zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in den Regionen beigetragen. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen früher an einem Kirchenbau beteiligt waren, wie viele Jahre das gebraucht hat, bis eine Kirche errichtet wurde. Und wenn man weiß, wie viele Kirchen sie also innerhalb Kärntens finanziert hat, war sie also für die Menschen ganz, ganz wichtig.
Monika Geschwandner-Elkins hat ein Buch über die Hemma-Pilgerwege geschrieben. Sie führen von Norden her, von Admont nach Gurk, aber auch von Slowenien herüber. Im dortigen Pilstanje, dem früheren Peilenstein, soll Hemma geboren sein. Um 1045 stirbt Hemmer. Kurz zuvor hat sie in Gurk noch ein Frauenkloster gegründet. 1174 findet sie ihre letzte Ruhestätte in der Krypta des neuen Gurker Domes. Schnell wird sie verehrt. Im 14. Jahrhundert pilgern die Menschen in großer Zahl zum Grab der Hemmer nach Gurk. Um 1370 ist von einem Wächter vor ihrem Grab die Rede. Verehrt wird sie für ihre Wohltätigkeit, Gläubigkeit und Gerechtigkeit. Zu ihr gebetet wird, um Augenleiden zu kurieren, und sie soll zu glücklichen Geburten verhelfen, wenn man denn in der Krypta des Gurker Domes unter dem Sarg hindurchkriecht. 1287 wird Hemmer durch eine Überprüfung ihres Grabes selig gesprochen. Bis zur Heiligsprechung dauert es aber noch über 650 Jahre. 1938 wird ihre Heiligkeit durch Papst Pius XI. Bestätigt, der selber in seiner Sozialenzyklika für einen gerechten Lohn eintrat.
Vor 75 Jahren wurde die heilige Hemmer heilig gesprochen. Das wird im österreichischen Gurk das ganze Jahr über gefeiert und ein bisschen eben jetzt hier auch bei uns im Domradio. Und vielleicht interessiert Sie noch, dass der Name Hemmer im Mittelalter sehr weit verbreitet war und im Althochdeutschen so viel wie Heim, Heimat heißt. Im Schwedischen hat Hemmer immer noch diese Bedeutung, heißt also Heimat, noch heute und wird dann mit daheim übersetzt. Hier in Domradio Reisen bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Hemmer und nehmen Sie gleich mit auf den Hemmer-Pilgerweg. Heilige Hemmer, siehe, von weit her bin ich gekommen, um an deinem Grab zu beten. Wie glücklich bin ich, hier zu verweilen, um dir meine Anliegen vorzutragen. Ich weiß ja in dir eine große Fürsprecherin bei Gott. So beginnt das Gebet der Hemmer-Wallfahrer. Die heilige Hemmer, das haben wir schon gehört, das war eine berühmte Frau des Mittelalters. Weil sie nicht nur reich war, sondern auch reich an Güte, hat sie viel Geld verschenkt. Auch dafür, dass überall in ihrer Heimatgegend Kärnten neue Kirchen gebaut werden konnten. An diesen vielen Gotteshäusern kommt man auch vorbei, wenn man sich auf einen der vielen Hemmer-Pilgerwege begibt.
Wir befinden uns auf einer Etappe des Hemmer-Pilgerweges, die in Stift Admont in der Steiermark beginnt und eben in Gurk endet, wobei beide Klöster Stiftungen der heiligen Hemmer sind. Die Etappe beträgt 7 Tage, hat eine sehr anstrengende Bergwertung dabei. Es gibt in der Steiermark, wenn man vom Donnersbachtal nach Oberwölz wandert, circa über 1000 Höhenmeter zu bewältigen. Und das Schwierige daran ist, man hat auf einer Länge von 30 Kilometern also absolut keine Einkehrmöglichkeit.
So anstrengend geht es natürlich nicht auf allen Etappen der Hemmer-Pilgerwege zu. Hier auf dem letzten Teilstück vor dem Ziel ist es eher idyllisch, auch weil es meist bergab geht am Rande der Gurker Alpen Richtung Gurk. 7 Hemmer-Wege treffen in Gurk zusammen. Seit 2006 sind sie neu ausgeschildert. So auch der Weg vom Kloster Admont in der Steiermark hierher rüber. Vor allem aber 2 Wege aus dem Süden gibt es schon seit dem Mittelalter. Sie beginnen im heutigen Slowenien.
Man spricht in dem Zusammenhang ja auch von der Krainer Wallfahrt. Krain ist eine Region in Slowenien, also jenseits südlich des Leubelpasses. Dort besaß die heilige Hemmer auch große Güter. Und sie wollte eine Kirche gründen und man hat sie damals aus dem Ort Bischoflak vertrieben. Die Folge waren dann jahrelange Missernten, worauf die Bevölkerung nach Gurk gepilgert ist, um Sühne zu leisten und Buße zu tun. Und es hat sich dann wirklich so eingebürgert, dass bis in das Jahr 1938 die Menschen wirklich jedes Jahr nach Gurk gegangen sind.
Erzählt Monika Geschwandner-Elkins unterwegs. Sie führt Gruppen über die Hemmer-Pilgerwege und hat alle Routen in einem Buch detailliert beschrieben. Einmal am Tag ist unterwegs auf solch einer Pilgertour eine Andacht. Kirchenführungen stillen das kulturelle Interesse der Pilger. Es geht gesellig zu, aber die Motive der Pilger sind doch sehr verschieden.
Es gibt Menschen, die sehr religiös sind und aus dieser Motivation heraus pilgern wollen. Es gibt aber dann auch viele Leute, die wirklich pilgern, weil sie erst auf der Suche sind. Manche sind aus der Kirche ausgetreten, haben aber doch den Kontakt nicht ganz verloren und versuchen, durch das Pilgern hier wieder Anbindung zu finden. Manche nehmen ihre Probleme mit nach Gurk, um das aufzuarbeiten unterwegs. Manche gehen aber auch los einfach mit einer Bitte. Immer wieder geht es also eben um Erkrankungen im Familienkreis, wo man dann während dieser Pilgerzeit wirklich gemeinsam um die Genesung eines lieben Menschen bittet.
Die Neubelebung der Hemmer-Pilgerwege in Kärnten ist eine Initiative vieler, vor allem auch der Kirche. Die Diözese Gurk weiß um die Attraktion der Landschaft und Kultur, weiß auch um die Attraktion des heutigen Pilgerns.
Wir spüren die Sehnsucht auch der Menschen nach Entschleunigung, nach Besinnung, nach Selbst- und nach Gottfindung. Und mit diesem Programm der vielen Pilgerwege in Kärnten und der Belebung dieser Pilgerwege wollen wir den Menschen auch ein Stück weit helfen, sich selbst und Gott näher zu kommen.
Roland Stadler ist in der Diözese Gurk für Tourismus, Pastoral, Pilgern und Reisen zuständig. Am Telefon hilft er ganz praktisch den Pilgern bei Übernachtungsfragen oder er bildet auch Pilgerbegleiter aus. Nach 7 teils heftigen Tagesetappen und insgesamt gut 170 Kilometern empfangen die Glocken des Gurker Domes die Pilger.
Sie kommen an mit Blasen an den Beinen, an den Füßen, oft auch sehr müde und erschöpft, freuen sich besonders an heißen Tagen, dann sich einfach auszuruhen im Schatten und in der Stille des Domes.
Prächtig und mächtig steht er da im romantischen Tal. Der eisenhaltige Kalk, damals das Baumaterial, verleiht ihm güldenen Glanz. Nach außen rein romanisch ist in den folgenden Jahrhunderten manch kostbare Ausstattung im Dom dazugekommen. Aber letztlich ist das Ziel der Pilger die Krypta unten. Ein mystischer Raum mit 100 Säulen. Dort ist das Grab der Hemmer.
Ja, in der mittleren Öffnung, da erkennt man schon den Sarkophag von der Hemmer. Also in diesem Sarkophag liegen die Gebeine der Heiligen drin. Und er wird getragen von 2 Frauenköpfen. Da ist halt einer links und einer rechts versteckt. Aber in der Mitte erkennt man einen Männerkopf. Also insgesamt 3 Köpfe, die den Sarkophag tragen, hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar, wenn die Pilger nach Gurk kommen, dass sie einfach besser unter dem Sarkophag hindurchkriechen.
Die heilige Hemmer ist die Landesheilige von Kärnten, aber auch von Slowenien. Sie ist nach wie vor ein Vorbild für ihre Gläubigkeit und Gerechtigkeit. Vor allem brachte sie durch ihre Stiftungen und Kirchbauten im Mittelalter Arbeitsplätze in die Region. An ihrem Festtag, dem 27. Juni, wird im Gurker Dom mit ihrem erhaltenen Ring der Augensegen erteilt. Die Pilgerwege in Kärnten sind immer auch Kulturpfade. Sie führen vorbei an bedeutenden und sehenswerten Kirchen, Klöstern und Städten. Und es gibt nicht nur den Hemmer-Pilgerweg. So wurde 2009 auch ein Benediktweg eingerichtet. Die Auswahl ist groß und man kann nach spirituellen Interessen wählen.
Das Pilgern ist des Quielitz Lust und deshalb hat sich unser Reiseredakteur Stefan Quielitz mal wieder auf Wallfahrt begeben. Dieses Mal war er auf einem der Hemmer-Pilgerwege in Kärnten unterwegs, die alle zum Dom in Gurk führen, zum Grab der heiligen Hemmer. Und für alle Hemmer-Fans ist dieses Jahr 2013 ein besonderes, denn in diesem Jahr, da jährt sich deren Heiligsprechung zum 75. Mal. Mehr Informationen gibt's auch im Netz unter hemmerpilgerweg.com. Wandern gehen, grillen gehen, ins Museum gehen, was man sonst noch machen kann an diesem Wochenende, das sagt Ihnen jetzt Renato Schlegelmilch.
Düsseldorfer Literaturtage mit Bücherbummel auf der Kö. 2 Wochen lang lädt die Stadt Düsseldorf zu ihren Literaturtagen mit Bücherbummel ein. An verschiedenen Orten in der Stadt sind Autoren, Schauspieler und Künstler mit ihren Werken zu Gast, um über ihre Werke zu sprechen, mit anderen Autoren ins Gespräch zu kommen und Lesungen zu geben. Höhepunkt ist der Bücherbummel entlang des Köhlgrabens an diesem Wochenende. Auf dem großen Open-Air-Bazar präsentieren sich Buchhandlungen, Verlage und Kulturinstitute mit Ständen und Aktionen. Und auch die Kleinen sind versorgt. Für sie bieten Lesezelte ein buntes Rahmenprogramm. Das Ganze findet statt Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Die Thermalquellen Mediterrana in Bergisch Gladbach. Keine Zeit für Urlaub? Dann lädt das Thermalbad Mediterrana zu einer Reise in den Süden ein. Die verschiedenen und aufwendig gestalteten Bereiche bieten die Möglichkeit, in fremde Welten einzutauchen und indisches, arabisches, maurisches oder spanisches Flair zu genießen. Die Anlage umfasst ein Thermalbad, außerdem eine Sport-, Wellness- und Saunalandschaft und viele weitere Wellnessangebote. Zu den Highlights gehören das persische Edelsteinbad, der Himalaya-Salzstollen oder die Kerzensauna. Geöffnet jeden Samstag und Sonntag von 9 bis 22.30 Uhr. Der Eintritt kostet 37,50 Euro. Dinosaurier in Köln. Wer lebte eigentlich vor 225 Millionen Jahren auf der Erde? Noch bis Sonntag können kleine und große Entdecker dieser Frage auf den Grund gehen. An der Gummersbacher Straße gastiert die internationale Dinosaurier-Ausstellung und lädt mit bis zu 28 Meter großen Dino-Figuren zu einer Reise in die Kreidezeit ein. Neben den normalen Dinosaurier-Nachbildungen zeigt die Ausstellung außerdem computergesteuerte und animierte Figuren. Die Dinosaurier-Ausstellung soll den Menschen heute helfen, sich das Zeitalter der Dinosaurier besser vorzustellen. Besuchen kann man die Ausstellung täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder. Rheinspringen am Rheinufer. Auch in diesem Jahr hindert das wechselhafte Wetter die Kölner nicht, das alljährliche Rheinspringen zu veranstalten. Am Sonntag findet der Sportbewerb statt, der Hoch- und Weitspringer an einem Ort vereint. Beim Wettbewerb unter den Kranhäusern im Rheinauhafen gehen mit Heinrich Poppo und Björn Otto Gold- und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2012 in London an den Start. Drei Disziplinen werden ausgetragen: Stabhochsprung der Männer sowie Weitsprung der Männer und Frauen. Für das Rheinspringen wird eine 72 Meter lange mobile Kombinationsanlage für Stabhochsprung und Weitsprung aufgebaut.
Unsere Ausflugstipps zum Wochenende waren das von und mit Renato Schlegelmilch.
Domradio Reisewetter.
Also gestern hat es ja ganz schön geschüttet. Man kann so den Verdacht haben, dass der Sommer im Moment eine kurze Pause einlegt. So sieht es auch aus, wenn man aufs Thermometer guckt. Ob das am Wochenende so bleibt, das weiß Renato Schlegelmilch, unsere Wetterfee. Sie ist jetzt hier ins Studio gekommen. Renato, kann ich mich am Wochenende raustrauen?
Ja, das kommt ganz darauf an, wo du dich befindest. Weil wenn man gerade so aus dem Fenster guckt, dann merkt man, mal kommt die Sonne raus, mal ist sie weg. Es ist wechselhaft. Und diese wechselhaften Verhältnisse, die klären sich am Wochenende auf, führen dazu, dass wir klarere Verhältnisse haben.
Aufklärung ist ja immer gut.
Das ist immer gut, besonders wenn es das Wetter betrifft. Und führt aber dazu, dass meinetwegen alle, die sich im Süden und im Südosten befinden, wunderbares sonniges Wetter haben werden.
Die anderen.
Ja, das ist dann nämlich der Punkt. Da wären es 21 Grad bis 26 Grad, während wir hier im Westen und im Norden, da verziehen sich dann eben die Wolken hin. Da haben wir Schauer hin und wieder, die kommen. Es ist relativ bedeckt bei 16 bis 21 Grad. Aber
gut, immer kriegen wir die Wolken. Immer wir im Westen.
Ich würde aber sagen, 21 Grad, so sehr kann man sich auch nicht beschweren.
Okay. Es könnte schlimmer sein. Wie sieht es denn dann am Rest der Woche aus, also des Wochenendes, weil den Sonntag hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt, und dann im Rest von Europa?
Ja, Sonntag, da wird es freundlicher, so die gleiche Tendenz, wie wir es Samstag hatten, im Südosten Sonne, im Nordwesten die Wolken. Tendenziell wird es halt eben ein bisschen schöner und wer rausgeht, sollte vielleicht einen kleinen Regenschirm mitnehmen. Anders sieht es da aus im Rest von Europa, da ist die Verteilung ähnlich, im Süden freundlich, im Norden bewölkt, aber wenn wir dann da in den Süden fahren, da wird es dann eben sehr, sehr heiß und sehr, sehr sonnig.
Wir waren doch heute in Barcelona unterwegs, sag doch mal, wie es da wird.
Da zum Beispiel 34 Grad am Wochenende, ungetrübter Sonnenschein. Rund ums Mittelmeer, überall kann man sagen, über 28 Grad, kein Wölkchen am Himmel. Und diese Sonne wandert dann so im Laufe des Wochenendes zum Beginn der nächsten Woche so langsam vom Mittelmeer zu uns nach Norden.
Also wir können Hoffnung haben und an diesem Wochenende heißt es dann erstmal ab in den Süden. Du hast schon so angedeutet, die Sonne wandert Richtung Norden. Kommt sie dann in der nächsten Woche bei uns an?
Ja, die Sonne kommt zurück, der Sommer kommt zurück und wie ist dann nämlich auch das richtige Stichwort. Denn es wird heiß in der nächsten Woche und die Sonne und die Hitze bringen dann auch starke Gewitter mit sich. Also heftiges Sommerwetter, was dann die nächsten Tage auf uns zukommt. Es werden nächste Woche die heißesten Tage des Jahres. Montag, Dienstag im Südwesten des Landes schon 30 Grad, Mittwoch, man höre und staune, 35 Grad. Im Norden wären es 26, im Westen wären es 30 Grad, aber das ist auch noch warm genug, würde ich sagen.
Ja, der Sommer legt zwar jetzt am Wochenende noch eine kurze Pause ein, dafür kommt er aber zurück in der kommenden Woche und dann umso heftiger. Das Reisewetter im Domradio war das. Vielen Dank, Renato Schlegelmilch.